Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Bible-Cast im Web. Heute mit unserem Mathematik- und Zählerexperten Simon Mallow.
Was ich hier gerade gehört habe, war ein Faxe. Man kann bei Faxe auch übrigens nie in der Vergangenheitsform sprechen, denn bei der Dosengröße, die größer ist als mein Unterarm, gefühlt, gibt es keine Vergangenheit, es gibt immer nur die Zukunft.
Ach, ist das wie es diese Tuborg-Dosen, da. Ja?
Bitte was?
Ist wie diese Tuborg-Dosen.
Tuborg-Dosen?
Tuborg, auch dänisches Bier.
Ja, die Dänen, die trinken gefühlt alles immer aus Literdosen, verrückter Haufen.
Ja, irgendjemand hat mir das letztens erzählt. Oh, jetzt kriege ich wieder Zuschriften, wer mir das dann erzählt hat und dass das jetzt ja irgendwie von einem LKW-Fahrer, der in der Kontrolle irgendwie gesagt hat, ich habe doch nur 3 kleine Bierchen getrunken. Ja, waren halt 3 kleine Tuborg.
Ja, krass.
Also so
ja,
große.
Eigentlich ganz schön viel.
Ja, ich weiß auch wieder, wer es war. Jemand aus meiner Jugendarbeit.
Ein Jugendlicher quasi. Ein jugendlicher LKW-Fahrer mit Tuborg?
Nein, er hat das nur aus seinem Erfahrungsschatz berichtet. So, mach mir auch mal was auf hier. Achtung. Shit. Hast du was gehört?
Das klang wie ein Döschen.
Warte, vielleicht kriegst du es optimiert.
Hast du es geschüttelt? Hast du es gerade echt geschüttelt?
Ja, es ist nämlich ein frisch gesprudeltes Soda-Stream-Wasser.
Soda-Stream-Wasser?
Keine Markenwerbung hier.
Ja, geil. Lukas, übrigens habe ich dich nicht zurückbegrüßt, wie so ein Autist quasi. Und Autisten sind tolle Leute, ich liebe die, ey. Einfach nicht geantwortet und irgendwie mein Ding gemacht. Mhm. Ja, ich grüße auch dich, du Vikar-Mensch der Hamburger Szene.
Ja, das danke für diese Zuschreibung. Ich habe dich ja vorhin auch Mathematiker und Zählexperten genannt und keiner weiß warum. Am Anfang des Podcasts zählen wir ja immer ein und Simon zählt so wunderschön ein.
3, 2, 1.
Das begeistert mich einfach immer wieder.
Ja, diesmal auf Englisch, ja. Wir sind ja multilingual.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, siehst du mal. Das steckt in dir drin. Das ist einfach, du bist Englisch, ja.
Sprache ist heute mein Stichwort. Ich hatte heute unter anderem einen Termin zum Stimmtraining und Sprechtraining mit einem Stimmpädagogen.
Weil jemand festgestellt hat, dass du deine Zähne nicht auseinanderkriegst, richtig, Lukas?
Jetzt hat es endlich jemand rausgefunden.
Endlich hat es jemand mal von außen gesagt.
Jemand hat festgestellt, dass alle Vikarinnen und Vikare sowas machen sollten.
So zu sprechen, als hätte man zusammengeklebte Zähne?
Nein, dass jeder so ein Sprechtraining machen sollte.
Sprechtraining.
Ja, es war auch echt witzig. So. Also natürlich hat man so Übungen, die man in allen Sprechberufen und Übungen und sowas, also hier wie schon damals beim Theaterspielen in der Schule sozusagen macht, ne? So, wo man sich so bewusst wird, dass man im Raum ist, mit sich selbst in Kontakt kommt und so. Natürlich macht man sowas. Und dann waren wir aber zu zweit und dann haben wir so ein bisschen geguckt, wo so unsere Arbeitsbereiche sind, was schon gut läuft im Sprechen und wo man vielleicht ein bisschen besser werden könnte. Ich neige ja dazu, manchmal zu schnell zu sprechen und mich dann zu verhaspeln und ein bisschen unschuldig.
Ja, genau, das kenne ich sehr gut. Ich habe mit dir einige Jahre zusammengelebt. Leute, ihr ahnt nicht, wie Lukas reden kann.
Ja, genau. Und das war ganz witzig. Wir haben dann so an so Fallbeispielen gearbeitet, quasi so mit Predigten. Also ich habe so meine erste Beerdigungspredigt da mal rausgeholt wieder und dann gab es einen sehr lustigen Moment. Also ein bisschen Spoiler, ich hoffe meine Kolleginnen hören das nicht, bevor sie dran sind, falls sie das auch machen. Das war total witzig, hat aber auch viel gebracht und du wirst jetzt den Kopf schütteln und denken, oh mein Gott, zum Glück mache ich das nicht. Es gab so eine Stelle in der Predigt, da war so ein sehr theologischer Satz drin, der aber viel Bedeutung hatte. Also der passte da auch gut rein. Das kannst du jetzt sozusagen aus dem Satz selber nicht erschließen und wirst wahrscheinlich denken, was labert der Theologe da? Aber gut, ich muss mich nicht rechtfertigen.
Beginne, komm.
Ich bin gerechtfertigt. Der Satz war, durch Jesus Christus wissen wir, dass es eine friedvolle Hand ist. Also es geht um die Hand Gottes, ne? Dass es in Gottes Hand sein kann ja alttestamentlich tierisch gefährlich sein, ja. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es kann aber auch ja total tröstlich sein, ne? So. Und durch Jesus Christus. So, und jetzt habe ich das aber irgendwie so ein bisschen, bin ich so ins Nuscheln gekommen, so. Durch Jesus Christus wissen wir, dass es eine friedvolle Hand ist. Naja, und dann sagt er, ja, springen Sie mal langsam und so, ne? Bis dahin noch alles normal. Und dann sagt er, jetzt machen Sie es mal in Kopfstimme.
What the fuck?
Wir gehen jetzt mal aus dem Setting raus, keine Beerdigung, Sie üben jetzt einfach mal diesen Satz zu sprechen in Kopfstimme. Und er hat es vorgemacht und ich musste schon so lachen. Naja, und dann habe ich da irgendwie 10-mal gesagt, durch Jesus Christus wissen wir, dass es eine friedvolle Hand ist.
Super, Pitti Platsch
war ein bisschen im, übertrieben im
Puppentheater,
jetzt.
Richtig geil. Ja,
und das habe ich irgendwie 10-mal gemacht und ein bisschen langsamer als jetzt. Es hat wirklich was gebracht, weil die Vokale dann klarer rauskamen, als ich es dann nochmal normal gemacht habe. Aber es war total absurd.
Ja, geil, ey, das finde ich super, Lukas. Doch, wirklich, ich finde es gut.
Ja, und das ging schon so gut los, weil der Stimmenpädagoge ist ganz, also ich glaube, jeder, der irgendwie solche Berufe macht, ist irgendwie ein spezieller Typ und er macht seinen Job richtig gut und ist aber auch irgendwie so witzig. So. Also das ging damit los, dass meine Kollegin den letzten Parkplatz nahm und er dann keinen Parkplatz gefunden hat, weil bei uns wird gerade umgebaut und die Hälfte der Parkplätze ist weg. Und dann kam aber so ein Kita-Vater gerade zurück, weiß nicht, der wirkte so ein bisschen so wie so ein Checker, ne? So ein bisschen. So, und ging so zu seinem Golf und dann fragte mein Stimmpädagoge ihn, ob er denn wegfahren würde. Und zwar mit den Worten, fahren Sie von dannen?
Oh mein Gott.
Und der Typ sagt, ja, ich fahre jetzt von dannen. So, wie redet er denn? Ja. Das war herrlich.
Ja. So. Ja, geil. Du hast ja richtig Spaß, Junge.
Ja, danach war ich bei einem Krankenbesuch. Das war ein bisschen tiefgründiger sozusagen. Da habe ich wieder gemerkt, wie krass es ist, wenn du gefragt wirst, was kommt denn eigentlich nach dem Tod? Und du dann einfach erzählen darfst, was Jesus gesagt hat und merkst, dass es wirklich total tröstlich ist.
Echt, hat Jesus was über das Leben nach dem Tod erzählt?
Dies und jenes, aber alleine schon so Sätze wie in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen und ich gehe hin, um die Stätte zu bereiten. Das ist ein schönes Bild, wenn du darüber mit jemandem ins Gespräch kommst in so einer Situation, ja.
Ja, voll. Ja. Also ich will da gar nicht verneinen und ich glaube, in all der Härte, wie ich hier auf dem Podcast rede, wenn es drauf ankommt, dann gibt es den Seelsorger in mir, der von Herzen gerne Menschen Hoffnung gibt?
Das klingt so ein bisschen unauthentisch, Simon, aber du meinst das gar nicht so. Nee,
ist so. Ohne Scheiß, ich habe heute 2-mal Führungen gegeben bei uns auf Arbeit bezüglich, Jugendliche, Gymnasiasten haben bei uns reingeguckt und wollten sich ein bisschen was über Obdachlosigkeit ansehen. Zur Sensibilisierung der Menschheit quasi. Mhm. Und da habe ich also 2-mal dieselbe Führung hintereinander gemacht, 2 Stunden.
Ja.
Und da, da bin ich nett, sag ich mal.
Also du bist in Wirklichkeit in den Situationen, wo es drauf ankommt, nicht so hart, wie du gerne wärst.
Richtig, ich bin privat brutal und rücksichtslos, aber in der Öffentlichkeit bin ich netter.
Du bist das Gegenteil von Bruce Willis.
So sieht's aus. Ich bin, ja, total. Also ich bin auch der ganz schnell blutig wird, wenn es zu einer Schießerei kommt.
Ich frage nicht nach. Simon, ich glaube, man merkt, dass wir uns seit einiger Zeit nicht gesprochen haben, weil du im Urlaub warst, heimlich, während wir das Badraufen veranstaltet haben.
Ja.
Und jetzt sollten wir wirklich zu dem Text kommen, der uns heute aufgegeben ist. In Markus 15, die Verse 46 bis 47. Ab dafür.
Und der kaufte ein Leintuch und nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt war.
Das ist ja sozusagen Cliffhanger am Anfang. Also muss man nochmal zurücksteigen. Hä, wer ist denn jetzt der? Simon, wer ist denn jetzt der?
Der ist der Ratsherr, der Bierbrauer aus Jerusalem.
Der Josef.
Vielleicht auch gewissermaßen der zukünftige Hamburger.
So viel Bullshit in einem.
So viel Bullshit. Ja, Satz. Es ist der Ratsherr, der sich darum gekümmert hat, dass Jesus doch bitte schnell vom Kreuz abgenommen werden kann. Er ist zu Pontius Pilatus gegangen, nachdem Jesus gestorben ist und sagte, ja, ich weiß, es ging jetzt schnell, aber er ist jetzt wirklich tot. Lass ihn nochmal bitte vom Kreuz nehmen, damit er da nicht ewig hängt. Und der hat ihm quasi ein Grab damit zur Verfügung gestellt, quasi gespendet, könnte man sagen. Das tut er jetzt.
Also das Erste, was Josef macht, ist, bevor er den Leichnam holt von Jesus vom Kreuz herunter, besorgt er sich erstmal ein Leinentuch.
Warum macht er das?
Damit Jahrtausende später darüber spekuliert werden kann, welches Leinentuch denn jetzt das ist, in dem Jesus gelegen hat.
Das wäre sozusagen der Reliquienmacher, ne? Der hat ja letztes Mal auch schon Blut gefangen und den Gral verkauft nach Britannien. Genau.
Immer.
Und jetzt macht er Leintücher. Das ist quasi ein Geschäftsmann. Irgendwo muss ja auch das Geld herkommen. Ja. Ne? Ja. Nein, da kommt, da machen wir ihn echt unrecht, muss ich sagen. Jesus
Face Prince.
Ja, nee, es ist schon ein cooler Typ gewesen.
Ja, also erstmal kaufte er ein Leintuch. Spricht dafür, dass er auch nicht vorbereitet war auf die Aktion, die er macht, ne? Also er ist an dem Tag, an dem Jesus gestorben ist, schon gleich bei Pilatus, aber das Leintuch hat er nicht vorher schon bereitgelegt.
Ja, hat er nicht. Er hat es quasi danach besorgt, quasi, nachdem er die Erlaubnis hatte, Jesus vom Kreuz zu nehmen. Die einzige Sache, wie ich mir vorstellen kann, warum er das macht, ist, damit es einfach nicht so viele Schaulustige gibt, ne? Wickelst halt die Leiche darin ein und bringst ihn weg.
Ja, ich denke mal.
Ist deutlich würdiger, als so eine offene Leiche durch die Stadt zu tragen.
Also, ich bin jetzt kein Experte für damalige Bestattungskultur, aber ich gehe doch mal stark davon aus, dass man die Leute generell in Leintücher gewickelt hat, wenn sie verstorben waren. Also, das quasi, man könnte auch sagen, er besorgt einen Sarg oder so.
Ja, genau.
Nun so, ist es so aber eben, was so. Mir jetzt gerade auffällt, so, dass Josef nicht vorbereitet ist auf diese Aktion. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen plötzlich gekommen mit der Kreuzigung und allem drum und dran. Aber er scheint irgendwie, also ist jetzt ein bisschen reingelesen, er scheint aber irgendwie relativ spontan zu handeln, ja. Also, die Zeit ist knapp. Ja, er hört davon, dass Jesus gestorben ist oder sieht es aus der Ferne, wie die Frauen, wer weiß. Und als es schon Abend wurde, heißt es in Vers 42, haben wir letztes Mal besprochen, und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Schabbat, kam er und wagte es, hineinzugehen zu Pilatus und den Leichnam Jesu zu bitten. So, also er ist unter Zeitdruck, er merkt so, wenn ich Jesus da vom Kreuz nehmen will, wenn ich dem Leichnam die letzte Ehre erweisen möchte, dann muss ich es jetzt tun. So, und kurz entschlossen geht er zu Pilatus, hat tatsächlich Glück, dass Pilatus ihm das gestattet, und in dem Moment entscheidet er sich dann, das Leintuch zu kaufen, das er dann braucht.
Jawohl.
Ja, also finde ich, ist mir bisher noch nicht so aufgefallen, dass das wirklich so ein bisschen wie so eine, ja, kurz gesprungene Aktion wirkt. Ne? Also wenn Jesus jetzt irgendwie am Schabbat gestorben wäre, hätte Josef kein Leintuch bekommen, weil er keinen Laden aufgehabt hätte.
Und jetzt, genau, und ich finde, wie er das dann macht, ist irgendwie total cool und angemessen. Ne? Er legt ihn halt rein. Ne? Also hier wird es nochmal beschrieben, das Grab war in einen Felsen reingehauen.
Du bist
also
ja schon quasi, so weit.
Naja, aber was passiert denn jetzt gerade?
Naja, da heißt es ja erstmal, er nahm ihn ab vom Kreuz. Also da gibt's
da ist ja eine Frage, ne? Jetzt wird er ja nicht alleine gemacht haben, unwahrscheinlich, so, weil das Kreuz wahrscheinlich relativ hoch ist und das schon echt fies in wahrscheinlich reingehauen, seine Gliedmaßen, das schon in den Akt. Da werden bestimmt Leute mitgeholfen haben, aber wir wissen nicht so genau, wer das war.
Genau, also es gibt ja diese zahlreichen Darstellungen von der Kreuzabnahme Jesu, die man in vielen Kirchen findet, ne, oder in Altardarstellungen zum Teil auch, und da hat dann jeweils der jeweilige Maler die Frage beantwortet. Für sich.
Die Frage hat er für sich beantwortet, ja. Ja,
natürlich. Oder für seinen Auftraggeber, der dann zum Teil auch noch dabei steht in der Grafik.
Ja, was denkst du denn, wer mitgeholfen hat?
Boah, schwierige Frage. Also die Frage ist ja eh, aus welchem Kontext Josef kommt. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ne? Als Ratsherr ist er einer von denen, die sich zu Jesus halten, offensichtlich aber im Verborgenen, obwohl die Mehrheit seiner Kollegen das Ganze ganz anders sehen und sich offensichtlich für Jesu Anklage entschieden haben und ihn angeschwärzt haben bei Pilatus. Und er muss aber irgendwie Kontakt haben, wahrscheinlich zu den Freunden von Jesus. So, also ne, irgendwie, wenn die das gesehen hätten, irgendwie Jesus Leichnam wird weggeschafft und keiner weiß Bescheid, dann, also die werden noch irgendwie in der Nähe gewesen sein. Nicht die Jünger, die die starken Männer, ja, sind an alle Lande geflohen, aber tauchen hier gar nicht auf, aber die Frauen sind noch in der Nähe. Also es wird sich schon irgendwie rumgesprochen haben.
Naja, aber es ist ja auch ein bisschen davon auszugehen, dass die sowieso in der Nähe waren. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass auch die Frauen langfristig dann vorgehabt hätten, ihn runterzunehmen oder sich Hilfe zu suchen. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner Bock drauf hat, ihn da hängen zu lassen.
Ja, das bestimmt nicht, aber es hat ja auch keiner damit gerechnet, dass er so kurzfristig stirbt.
Ja, das stimmt. Also es hätte, wie gesagt, auch Tage dauern können und es dauerte ja nur 4 Stunden, 5 Stunden.
Ja.
Tatsächlich sehr gnädig, muss man sagen, in dieser Situation für Jesus.
Ja, sehr würdig sozusagen, würdevoll, unter den Bedingungen, dass er da nicht ewig am Kreuz hängt. Also ja. Wir wissen nicht, wer es getan hat. Man könnte jetzt spekulieren darüber. Ich weiß nicht, hattest du jetzt irgendwie eine bestimmte Person im Blick oder wieso fragtest du?
Naja, ich persönlich glaube, dass es die Soldaten waren, die mitgeholfen haben.
Aha.
Weißt du, das Ding ist halt, ja, aus folgendem Grund, es ist natürlich immer nicht so populär, dass man positiv von Soldaten denkt, aber so bin ich halt. Ich kann mir einfach vorstellen, die Leute machen ihre Arbeit so, da gibt es den Hauptmann, der ja auch davon weiß, dass der Josef den abnehmen will. Mhm. Und dann wird er sagen, ey, komm, jetzt helf dem. So, ja. Da sind Soldaten in der Nähe, die passen eh auf. Es ist für mich einfach das Naheliegendste, dass sie den Hingerichteten runternehmen, weil die interessiert es doch nicht, wer der ist. So.
Ja.
Das Ding ist vorbei. Da ist so ein reicherer Typ, der sagt so, hey, könnt ihr mir helfen? Ihr kriegt doch dafür noch ein bisschen was und dann machen die das so.
Mhm.
Weil das ist nämlich auch der Punkt, die haben ja das Gerät da, die haben die Leitern, die haben auch das Gerät, ja, um sozusagen die Leiche wieder zu entfernen,
mhm,
weil ne, so geschmiedete Nägel durch Gliedmaßen gerammt, durch Holz gerammt, das muss ja erst wieder abgemacht werden und
ja,
das ist wahrscheinlich ein bisschen größer alles, wenn sie ihm nicht gerade Hände und Füße abschneiden wollen.
Ja.
Und insofern glaube ich, die Soldaten haben da einfach ganz anständig mitgeholfen.
Okay, und was sagt ihr das? Sagt ihr das etwas oder ist das einfach nur so ein
Side-Fact? Na, mir sagt das ja sowieso, dass die Römer nicht der Feind Jesu sind. So. Das sagt es mir grundsätzlich, aber das sage ich ja immer wieder. oder die Heiden sind nicht der Feind Jesu. So. Der Feind ist auch nicht der Jude. Ja. sondern der Feind, der liegt woanders und in was anderem, vielleicht in der Menschheit als solcher, aber da können wir ja mal eines Tages in Ruhe drüber reden. Ich glaube einfach aber nicht, vor allem, dass die Soldaten da ein persönliches Problem mit Jesus hatten. Habe ich ja auch schon mal gesagt. So. Die haben ihre Arbeit gemacht und die hatten Langeweile, das habe ich auch vor ein paar Wochen ja schon gesagt und deswegen haben sie ihn so platt gemacht so. Aber das ist doch nicht so, weil die sich da, weil die, weiß ich, der gemeine Fußsoldat aus irgendeiner Provinz aus Italien damit großartig auseinandersetzt, dass der Messias da in Israel treibt. So, das ist doch kein persönliches Problem. Ja, das, ja,
ja.
Aber das sind halt ausgebildete, disziplinierte Leute und die sitzen da, die passen auch auf die Leiche auf, so, die flattern die jetzt nicht mehr, haben sie ja schon gemacht. Aber der Hauptmann hat gecheckt, so, er findet den ja irgendwie krass. Der Hauptmann findet ja Jesus irgendwie krass. Der kriegt mit, dass der Josef den Leichnam abnehmen will. Das ist das Allernaheliegendste. Da sind Männer in der Nähe, die haben Gerät, die haben die Gewalt. Deswegen glaube ich, dass die das waren.
Ja. Ja, ist schon stark, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft. Die Leute verschwinden ja nicht plötzlich. Der Hauptmann wird nochmal zu Rate gezogen, wenn er tatsächlich noch vor Ort ist. Und das ist der Mann, der sagte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Also selbst wenn er bei dem Gewesen stehen bleibt, dann ist ihm irgendwie klar, dass dieser Mensch irgendwie oder dann natürlich irgendwie auch sein Leichnam eine bestimmte Würde verdient. Ich finde hier mit diesem, er nahm ihn ab vom Kreuz, das ist halt wirklich sehr knapp gesagt. Und wenn du dir klar machst, dass das bedeutet, also ob Josef jetzt alles selber gemacht hat oder ob er als Ratsherr eben auch noch weitere Unterstützung hatte und Diener, die dann mitgeholfen haben, als die Soldaten ihr Werk verrichtet haben oder so, weiß man ja nicht. Aber das ist eine ganz schön blutige Geschichte.
Und hat Schufterei
nicht was
auch
besonders
so,
Schönes, ja, und was auch Brutales. In gewisser Weise auch ekliges.
Weil die Nägel ziehst du ja nicht mal eben raus und dann so. Also das ist, ich glaube, das ist auch emotional für alle belastendes.
Ja.
Also jeder, der so ein bisschen Menschlichkeit in sich trägt, wird auch feststellen beim Abnehmen von so einem geschundenen Körper und der Körper war ja wirklich geschunden. Das ist ganz furchtbar.
Ja. Ja, und dann verfährt er nach üblichen Prozedere sozusagen nur in einer Kurzversion, er wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Also das, was man eigentlich noch so macht, dass er einbalsamiert wird und sozusagen dann vorbereitet wird dafür, dort auf ewig zu ruhen. Das entfällt jetzt, weil keine Zeit mehr ist wahrscheinlich. Und das ist ein bestimmtes Grab. Es war in einen Felsen gehauen.
Felsengräber haben ja im Wesentlichen den Vorteil, dass sie sehr lange halten. Und dass, wenn du die quasi felsenfest, und wenn du wenn du jetzt quasi das gut versiegelst in Form mit einem weiteren Stein, den du davor bringst, dann kommen da auch keine Tiere dran. Zum Beispiel ließe sich ja sogar versiegeln, im Sinne von, du versiegelst es mit Schlamm oder Lehm oder so, und dann ist das zu. Und dann ist das eigentlich eine Kiste, die ist dann eigentlich erledigt. Du kannst die Dinger halt später wieder benutzen, weil auch die Arbeit, so ein Ding auszuheben, kann extrem lange dauern. Was war das? Bronzezeit? Ich bin mir gar nicht sicher. Eisenzeit? Was? Eisenzeit war das schon wahrscheinlich, ne?
Die Zeit, in der wir gerade sind.
Zeitalter mit, genau.
In der die
Gräber werden wahrscheinlich mit, ja, die werden wahrscheinlich keinen Stahl gehabt haben als Werkzeug, sondern irgendeine Art von Eisen. Und Eisen, also jeder, der sich so ein bisschen mit Metallen so ein bisschen auskennt, wie die sich verhalten, Eisen ist echt, ist okay, ja, aber um damit einen Felsen rauszuhauen, da machst du das eine oder andere Eisen richtig, richtig, richtig stumpf, und da wird viel, da musst du wieder schleifen und stumpf machen. Das war also damals wirklich eine brutale, brutal schwere Schinderei. Das ist nichts im Vergleich zu dem, mit was für Materialien wir heute arbeiten. Ich sage das nur deswegen sehr gerne, weil wir alle irgendwie Stahl gewohnt sind, so,
ja,
als Werkzeug. Und das ist einfach eine andere Zeit.
Ja, also die Eisenzeit war schon durch, aber du meintest jetzt die Frage, welche Werkzeuge sie verwendet haben, ne?
Genau.
Nun endet unser Text schon fast mit dem obligatorischen Stein. Ja. Also Josef wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Damit ist quasi die Szene gesetzt, damit die nächste Szene anschließen kann. Ein wichtiger Hinweis fehlt aber noch. Die Frauen, die genannt waren in der letzten Folge, zumindest zwei davon, Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, die beiden sahen, wo er hingelegt war.
Total wichtig, ey. Wahrscheinlich war ja das eine Gegend, wo häufig, also wo es mehrere Gräber gab. Und du kannst ja jetzt nicht sagen, oh, Jesus ist weg, aber wir wissen, der ist irgendwo reingelegt, lass mal alle aufmachen.
Ja.
Ja, das ist wirklich richtig, richtig wichtig, dass die das verfolgen. Und die werden wahrscheinlich den St. Josef verfolgt und beobachtet haben, wie er dann diese Leiche mit sich nimmt, um auch so ein bisschen zu gucken, was macht er denn da.
Ja.
Und dann sehen sie, wie er in so ein Grab kommt. Ich glaube, das ist für die auch richtig cool, ey. Dann wirklich, da denke ich mir auch immer so, boah, das ist schon so ein furchtbares Erlebnis, und dann kommt auch so ein Fremder und macht irgendwas und du weißt gar nicht, was da passiert. Und dann macht aber sowas Cooles, weißt du, so ungefragt. Beerdigt, also bestattet diesen geliebten Menschen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das die wirklich, also zum Weinen gebracht hat vor Freude, was da gerade passiert. Weil das hat er wirklich verdient.
Ja.
Und richtig cool. Und die sehen das. Und weil sie es sehen, wissen sie ja jetzt nun mal auch, wo er ist.
Ja, naja, und das ist ja auch noch jemand, der von der Gegenseite sozusagen kommt, also von den Leuten, die Jesus eben noch angeschwärzt haben. Also das ist schon ein starkes Zeichen gegen den Trend, wenn du jetzt mal so andere große ideologisch aufgeladene Situationen dir vorstellst, aus dem letzten Jahrhundert in Deutschland sozusagen, wo einzelne Personen halt irgendwie das Richtige tun.
Ja.
Und damit rausstechen, und das ist eine sehr symbolträchtige Art, das zu tun, finde ich, bei Josef, der hier ein Grab zur Verfügung stellt. Übrigens ein Grab natürlich, das er selber ja nicht ohne Grund hat. Ja. Also das ist zwar dauerhaft, aber es ist ja auch auf Dauer für ihn und seine Familie gedacht, sicherlich. Und nicht für irgendwelche Fremden, die man da mal eben reinlegt. So, also das, ich könnte mir vorstellen, dass es im Hause Josef von Arimathea noch ein bisschen Streit darum gab, dass er jetzt einfach das Familiengrab, ja, an irgendeinen Fremden vermacht hat.
Ja, weil man muss sich ja auch mal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen versucht zu begreifen, wie teuer das wohl gewesen ist, gibt es in Hamburg denn richtig große Friedhöfe mit Gruften?
Ja, in Hamburg gibt es den großen Ohlsdorfer Friedhof, das ist Europas größter Friedhof.
Ja, also ich kenne es noch aus meiner Heimatstadt, da gab es einen sehr alten Friedhof, oder gibt es einen sehr alten Friedhof, und der hat tatsächlich auch Grüfte, kann man das sagen, ist das ein richtiger Begriff, und auch zwar echt ein paar große Teile, ey, mit riesigen Steinplatten, die doppelt so groß sind wie ein Mensch, und da weiß ich, wer da drin liegt, so. Aber die wirken schon extrem pompös und die werden bestimmt bei den ganzen Bearbeitungen, Herstellungen und Lieferungen und den Bauarbeiten und dem auch, was sie aushalten sollen langfristig, sehr, sehr teuer gewesen sein. Wahrscheinlich irgendwo im fünfstelligen Bereich. Mhm. Und das bedeutet, es ist ein Vermögen, ne? Sowas stellst du halt auch irgendwie unter Auftrag her und du hast natürlich dann auch eine Vorstellung davon. Wir wissen nicht, wie, wir wissen nicht wirklich, wie dieses Felsengrab ausgesehen hat. Es gibt ja heute in Jerusalem, also Israel, Jerusalem, gibt es ja ein Felsengrab, von dem man annimmt, dass Jesus da drin gelegen hat. Hm. Ganz kleines Ding, ne? Aber das wird halt enorm teuer gewesen sein.
Ja.
Auch für, eben auch für diesen Ratsherrn. Und
den Ratsherrn.
Ey, krass, ne? Und der schenkt ihm das so.
Ja, also wer weiß, ob er sich gedacht hat, Mensch, da kann er jetzt auch drin bleiben oder so. Oder wir bringen den da gerade unter. Die Geschichte geht ja ganz anders weiter, als es alle erwarten. Das ist ja das Krasse für ihn auch an dieser Stelle. Erstmal, also ich fühle schon eine Allegorie kommen. Ich muss ich jetzt mal beiseite schieben. Ja, im Grab von Josef liegt ein anderer. Und der liegt dort nicht lange. Schon beeindruckend. Ja. Kurze Randnotiz am Ende noch. Ich sag nicht viel, aber ich frage mich immer, warum macht Markus sowas? Ja, er nennt jetzt also nochmal Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, die er letztens noch die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses genannt hatte. Also irgendwie wird er auch schreibmüde und denkt sich so, ich krieg das Ding jetzt zu Ende.
Oder was? Ja, ich tatsächlich verwirrt mich diese Stelle immer, aber ich verwirre immer solche Randbemerkungen eh immer, weil sie mir nicht so viel sagen.
Ja, vielleicht war Jakobus der Kleine ja der Ältere der beiden und musste deswegen auch genannt werden, aber eigentlich kannten alle in der Gemeinde nur den Josef. Das werden wir nicht mehr herausfinden in diesem
Mann, Lukas, ey, so eine Folge, ja, ohne Streit, ohne Schlagabtausch, was ist denn da los? Ey?
Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben beim Bart drauf alles rausgehauen und die Leute mussten das auch irgendwie erleiden und es war schon krass.
Jetzt herrscht Frieden sozusagen,
naja, für immer. Für diese Folge.
Ja, gut. Ja, ist auch gar nicht so eine streitbare Folge, ne? Also ich für mich ist die Quintessenz wieder mal, den Bösen gibt es so nicht, auch wenn wir es gerne hätten. Aber
naja, gut.
Eigentlich
naja,
gibt gut. es hier, gibt, ja, yeah. Was denn? Sag mal.
Ja, aber jetzt, das hast du ja vorher schon, das ist ja nicht aus diesem Text herausgekommen, sondern das hattest du ja schon vorher als Ansicht.
Ja, aber weißt du, würdest du sagen, ja, hier ist eindeutig zu sehen, dass die Leute schlimm sind.
Ich meine, aber das hat für mich jetzt gar nicht prinzipiell eine Rolle gespielt. Also ich finde das natürlich schön, dass du das nochmal daran deutlich machst, dass wahrscheinlich die Soldaten dort auch beteiligt waren in dem ganz normalen menschlichen Akt. Und das macht die Sache mit dem Bösen noch viel komplexer, weil du eben nicht sagen kannst, die einen sind böse und die anderen sind gut, sondern alles sind Menschen. Ja. Und das Thema bleibt dann erstmal offen, wie wir gesprochen haben, weil wir darauf an anderer Stelle kommen müssen. Aber für mich bleibt einfach einmal ein dankbarer Blick auf einen Mann, der gegen den Strom schwimmt und der kurz entschlossen das Richtige zur richtigen Zeit tut und damit eine Form von Menschlichkeit beweist, die einen guten Zug der Menschheit darstellt. In dem ganzen Chaos und dem ganzen Traurigen, was vorher und auch ja theoretisch danach passieren müsste, aber das wandelt sich dann ja plötzlich.
Amen!
So sei es. Und damit würde ich sagen, Simon, kommt hiermit
das Ende.
Herzlichen Dank dafür, dass du diese Folge vom Offenbart-Podcast, dem bärtigsten Bibelcast der Welt, gehört hast. Und jetzt freuen wir uns, wenn du uns deinen Kommentar hinterlässt. Als Audiokommentar auf offenbartcast.de/Audiokommentar. Oder? Und wenn du uns schreibst, dann schreibst du uns halt. Da freuen wir uns auch drüber. Vielen Dank.
Ach ja, übrigens. Um es mit den Worten von Jean-Luc Picard sozusagen zu zitieren. Do it so.
Yo. Und einmal noch herzlichen Dank. Wir haben eine kleine Spende erhalten. Kürzlich über unsere PayPal. Interessant, dass noch jemand weiß, dass wir das haben. Wir haben ja gar keinen Button mehr auf der Seite. Herzlichen Dank dafür. Ein toller Support für unsere Arbeit. Und das ermutigt uns natürlich auch immer wieder ein bisschen mehr, unsere Werte wachsen zu lassen. In diesem Sinne.
Bleiben Sie fertig.